Gut, okay, Hebräer 13. Wir haben das Wort, wir studieren das Wort und deswegen ist es auch gut, das Wort dann auch anzuwenden. Auch zum Beispiel bei so einem Einsatz nach draußen. Hebräer 13, der Schluss. Vers 18. Betet für uns. Betet für uns. Die Leser des Hebräerbriefs damals wurden aufgerufen vom Schreiber, ob es nun Paulus war oder jemand anders, dass sie für ihn und seine Mitarbeiter, sein Team beten soll. Es ist ganz deutlich, dass der Schreiber hier ein Lehrer innerhalb der Gemeinde Gottes war, vielleicht ein Apostel. Und es ist schön zu lesen, dieses Betet für uns. Wisst ihr, auch Paulus hat sich nicht als Einzelkämpfer betätigt, sondern er hat immer ein Team gehabt. Er hat sich immer Mitstreiter gesucht. Er ist selber am Anfang seines Dienstes erstmal in ein Team hineingekommen. Barnabas hat ihn hineingenommen in den Dienst in Antiochia und hat ihn zum Mitstreiter gemacht. Er war untergeordnet, innerhalb eines Teams hat er gearbeitet. Und er ist dann gemeinsam losgezogen mit Barnabas auch, als Team, als Zweierteam. Jesus hat immer zwei zusammen ausgesandt. Das ist unheimlich wichtig, dass wir dieses Prinzip wirklich annehmen, für uns selber, ganz persönlich. Gott hat den Menschen nicht allein geschaffen, sondern er hat gesagt, als er allein da war, dieser arme kleine Mensch, Mann, oh Mann, das ist nicht gut, dass der alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, jemanden, der ihm entspricht. Und so hat er das erste Zweierteam gebildet, um diese Erde zu füllen, um fruchtbar zu sein, um Frucht zu bringen. Und das gilt auch bis heute, dass wir, wenn wir Leben zeugen, dass wir dann das gemeinsam tun. Wir haben das beim Männerfrühstück gehabt. Alle Männer sollen ermutigt sein, sich das Männerfrühstück, das letzte Männerfrühstück nochmal anzuhören. Väter und Söhne, da ging es um die Beziehung zwischen Abraham und Isaak. Und das, was das uns zu sagen hat, heute auch in unserer Gemeinde, gerade speziell unsere Gemeinde, wo wir hineinkommen, mehr und mehr, wo wir schon längst drin sind in diesem Prozess, wo wir mehrere Generationen sind in der Gemeinde und gemeinsam als mehrere Generationen Gott nachfolgen und unsere Rolle finden sollen und müssen, die wir haben. Und ein wichtiger Aspekt in dem Ganzen war das Fruchtbringen als Vater in der Gemeinde, als Mutter in der Gemeinde, bringe ich Frucht, ich zeuge Leben, geistliches Leben und das tue ich nicht alleine, sondern das tue ich mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern zusammen. Also betet für uns. Das ist auch ein Ausdruck dessen, dass die Leiter, die Lehrer, die Apostel, das sind keine abgehobenen Heiligen, keine Leute, die irgendwo da oben stehen, die irgendwo auf Wolke 7 sind und du bist da unten das kleine Licht, der Heilige, der irgendwie staunend nach oben schaut und sagt, oh. Nein, wir sind Brüder und Schwestern und beten gemeinsam unseren Herrn an. Das ist die Realität. Und klar, natürlich gibt es Geschwister, zu denen ich aufschauen kann, denen ich nachfolgen kann in gewisser Weise, weil sie ein vorbildliches Leben führen. Aber dennoch sind es Menschen. Es sind schwache Menschen, fehlbare Menschen. Und gerade diejenigen, die sehr stark an der vordersten Front vorangehen, die eine große Vorbildfunktion für viele haben, wie oft passiert es, dass sie umso tiefer fallen, weil sie sich versündigen, weil sie in Versuchung geraten. weil sie in eine falsche Richtung abdriften. Weil sie anfangen, irgendwelche komischen Lehren loszulassen. Weil sie stolz und überheblich werden in dem, was Gott ihnen gegeben hat. Da sind so viele Versuchungen für diese Lehrer und für die, die leiden. Und wisst ihr, das wissen wir, Paulus hat das auch mehrmals in seinen Briefen an die Gemeinden geschrieben, betet für uns. Und es gibt verschiedene Gründe, warum ihr für, auch ich zu euch sage, oder wenn jemand das zu mir sagt, ich sage immer gerne, bitte, betet für mich, ist kein, habe ich kein Problem mit. Weißt du, es gibt ja Leute, die ein Problem damit haben. Wenn du sagst zu ihnen, komm, ich kann für dich beten, ich bete für dich, dann sagen sie, nee. Komisch, ne? Es ist irre. Aber es gibt tatsächlich solche Menschen, die da sagen, nee. Du betest nicht für mich, ich bete für dich. Weil sie beten als ein Machtgefüge begreifen, verstehen. Ich bin der Starke und bete für dich den Schwachen. Das ist dann sozusagen die Logik, die dahinter steht. Aber ich sage euch, wir sind hier alle schwach. Paulus sagt, wer ist nicht schwach? Wer ist schwach? Und ich bin nicht schwach. Wir sind alle schwach. Wir brauchen alle Gottes Gnade, Gottes Kraft, Gottes Weisheit, Gottes Liebe, seinen Heiligen Geist. Das brauchen wir alle. Diejenigen, die stark zu sein scheinen, die vielleicht tatsächlich sehr stark im Herrn sind, aber sie sind es nur, weil sie im Herrn sind. Durch den Herrn sind sie stark. Dadurch, dass Gott gnädig ist. Und warum ist Gott gnädig? Weil er selbst, oder sie selbst, beziehungsweise die Menschen um ihn herum, um sie herum, für sie beten. Für diese Person. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Warum empfangen wir Gutes? Warum empfangen wir Gnade, Kraft? Warum werden wir stark im Herrn? Weil wir beten. Und weil andere für uns beten. Und das ist so schön zu lesen. Markus hat das auch gesagt. Ne? Das war eine schwierige Reise jetzt, ne? in Indien. Aber es waren viele da, die gebetet haben. Und Markus hat das bekannt. Er hat sich sehr dafür bedankt. Und hat das so erlebt, dass es ihn das durchgetragen hat. Ihn und Peter. Und das ist auch so. Das ist auch, ich habe jetzt gerade nochmal reingeguckt, weil wir es mehrmals angesprochen haben, weil es ja auch oft hier im Hebräerbrief um Verfolgung ging und um Gefangenschaft. Dass unser Bruder Said im Gefängnis im Iran, seine Familie konnte ihn jetzt wieder besuchen, und also Mitglieder seiner Familie, und er hat zu leiden dort. Er hat schlimm zu leiden. Und dennoch ist er mit Hoffnung erfüllt vom Herrn. Es ist ein klares, sichtbares Zeichen dafür, dass viele, viele Menschen auf dieser Erde für ihn beten und ihn damit durchtragen. Und einfach nur als Hintergrund, ihr könnt weiter für ihn beten, und im Moment ist die Situation so, durch den Machtwechsel, der möglicherweise vielleicht sogar positiv ist, wir wissen es nicht, werden wir sehen, ist es so, dass irgendwie aber die Gefängnisleute oder die Leute, die da irgendwie Verantwortung haben, wollen ihn in ein Gefängnis überweisen, was relativ weit weg von Teheran ist. Und das hat etwas Negatives, weil seine Familie ihn da nicht besuchen kann. Und auch die Kontakte, die er eigentlich im Gefängnis jetzt gebaut hat mit Mitgefangenen, dann eben auch flöten gehen, ne? Also ihr könnt einfach dafür beten, ne, dass er dort bleiben kann, oder natürlich, viel besser wäre es natürlich, wenn er rauskommt. Ne. Betet für uns. Ich erlebe das auch so. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß davon, dass viele in der Gemeinde für mich, für uns als Familie beten, und dass ich wirklich sagen kann von Herzen, dass Gott uns echt durchträgt als Familie, dass wir mit wenig schweren Problemen zu kämpfen haben, das führe ich eben auch viel auf diese Gebete zurück, dass ich wirklich den Kopf und das Herz viel frei habe. Also nicht vollständig. Es ist schon natürlich, man hat seine Sorgen, seine Nöte in der Familie. Das ist doch klar. Ne? Das bleibt nicht aus. Das ist ganz normal, gehört dazu. Muss auch so sein. Und dennoch kann ich das so bekennen. Uns geht es gut als Familie. Wir sind getragen. Und das liegt auch daran, dass ihr für uns betet. Auf jeden Fall. Und auch, dass wir als Gemeindeleitung ein gutes Miteinander haben, dass wir eine gute Basis haben, dass wir ein vertrauensvolles, gutes Verhältnis zueinander haben, dass wir ein offenes Verhältnis zueinander haben, dass wir aber auch viel Einheit haben in all den Dingen, die wir bewegen. Das liegt auch an euren Gebeten für uns. Deswegen macht weiter damit. Hört nicht auf damit, bitte. Ich kann mich nur anschließen. Betet für uns. Und ich habe es euch gesagt, ich bete auch für jeden, der mit sich beten lassen will, von mir aus. Ne? Also wenn ihr Gebet braucht, ihr könnt immer auf mich zukommen. Ich bin immer für jedes Gebet zu haben. Okay, er sagt, betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem einen guten Wandel zu führen begehren. Warum fügt ihr das hier an? Ich denke, es geht darum, in diesem ganzen Gefüge, was wir vorher ja auch betrachtet haben letzte Woche, das Verhältnis von Leiterschaft und Gesamtgemeinde, denen, die vorangehen und die nachfolgen, das kann oft sehr, sehr spannungsreich sein, dieses Verhältnis. Und dem Schreiber ist es hier wichtig, deutlich zu machen, wir suchen danach, wir streben danach, in unserem Dienst ein gutes Gewissen zu haben. Und das ist unheimlich wichtig. Paulus hat da mehrmals darauf hingewiesen, konnte meinen blöden Zettel nicht ausdrucken, das hat mich mal natürlich wieder verärgert. Ich hoffe, ich finde es so. Er fordert gerade Timotheus dazu auf, ein Leiter in seiner Gemeinde, dass er ein gutes Gewissen haben soll. Jetzt finde ich das natürlich nicht. Egal. Also es gibt mehrere Stellen, die eigentlich von dem guten Gewissen handeln. Es gibt auch im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief eine Stelle, wo uns gesagt wird, habt ein gutes Gewissen. Warum? Damit ihr sozusagen diejenigen, die euch anklagen, diejenigen, die irgendwie schlecht über euch reden, die irgendwelche Dinge über euch verbreiten, damit sie in dem, was sie da sagen, Unrecht haben. Dass ihr keinem irgendwie die Chance gebt, etwas über euch zu sagen, was negativ wäre, was irgendwie das Wort Gottes beschädigen würde oder den Namen Christi irgendwie in den Dreck ziehen würde. Wisst ihr, wir müssen nicht dafür kämpfen, dass Leute gut über Christus reden in dieser Welt und müssen sozusagen irgendwie, Leute, die irgendwelche Karikaturen veröffentlichen, irgendwie umbringen oder so. Nein, wir haben einen ganz anderen Kampf. Wir haben den Kampf zu kämpfen, dass wir uns des Namens Christi würdig erweisen. Dass durch unser Leben der Name Gottes geheiligt wird in dieser Welt. Unsere Aufgabe ist nicht zuerst sozusagen durchzusetzen, dass irgendwelche Blasphemiegesetze durchzusetzen, sondern unsere Aufgabe ist, mit unserem Leben Zeugnis von der Heiligkeit Christi abzulegen, von dem, was er in uns geschaffen hat. Wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem einen guten Wandel zu führen begehren. Das ist unser Wunsch. Und das ist wirklich mein Herzenswunsch und ich denke, jeder, der hier sitzt, kann das für sich sagen. Natürlich, das wünschen wir uns, einen guten Wandel zu führen, einen Wandel, womit wir Jesus Christus verherrlichen. Das ist unser Wunsch. Danach streben wir. Und jetzt ist die Frage, hast du ein gutes Gewissen darin? Hast du ein gutes Gewissen? Der Schreiber sagt hier, ja, ich bin überzeugt, ich habe ein gutes Gewissen. Wenn ich mich durchforsche, dann habe ich ein gutes Gewissen. Wie kann das sein? Frage ich mich manchmal. Manchmal fühle ich mich, wenn ich darüber nachdenke, lebe ich einen guten Wandel? Ist mein Leben wirklich, ja, ist das ein gutes Leben? Führe ich ein gutes Leben im Sinne Gottes, nach den Maßstäben Gottes? Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, dann fallen mir alle möglichen Dinge ein, wo ich am Ende dann da sitze und sage, ich habe ein schlechtes Gewissen. Weiß nicht, wie es euch geht. Kann passieren. Und dann ist jetzt die Frage, und wisst ihr, ein gutes Gewissen zu haben, das ist echt ein Vorrecht, was wir haben. Das ist das Ziel, was Gott uns geben möchte. Er möchte, dass wir in diesem Leben nicht mit einem belasteten Gewissen durch die Gegend rennen, sondern dass wir in Freiheit und Freude mit einem guten Gewissen durch diese Welt gehen. Wie kann das passieren? Wie kann das geschehen? Das kann auf zweierlei Weise geschehen. Das eine ist, dass ich tatsächlich wandle in den Geboten Gottes, wandle, getrieben durch den Heiligen Geist, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, Gutes tue, den Willen Gottes tue, dann habe ich ein gutes Gewissen. Wenn ich versage darin, dann lasse ich mein Gewissen reinigen durch das Blut Christi. Und darin bin ich beständig. Ich gehe hin zum Kreuz und bringe meine Fehler, mein Versagen, ganz aktiv bringe ich zum Kreuz, regelmäßig. Geschwister, wisst ihr, warum wir oft kraftlos sind, glaube ich? Weil unsere Gewissen belastet sind, weil wir mit unserer Schuld und Sünde nicht klar genug umgehen. Nicht direkt zum Kreuz gehen und uns Vergebung holen. Das, was Gott uns darbietet und sagt, hier, na, alles, was du hast, alles, was dich belastet, komm her, ich nehme es dir ab. Und deswegen glaube ich, dass hier jemand spricht, der ein Vorbild ist. Ich nehme mir das so ab. Paulus hat das auch gesagt. Ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe ein gutes Gewissen. Ich lebe ein Leben, wie es Gott gefällt. Warum? Weil ich in der Gnade Gottes stehe. Weil ich mir ganz gewiss bin, dass alle meine Sünde am Kreuz von Golgatha getilgt wurde. Und deswegen, alles, was ich begangen habe, das habe ich ins Licht gebracht. Wisst ihr, das ist auch noch so ein Punkt. Gerade natürlich für Leute, die Leiter sind, ist das noch in besonderem Maß. Aber es gilt auch für jeden einzelnen Christen, dass wir eigentlich dahin kommen sollten, dass wir ein transparentes Leben führen. Dass Leute in unser Leben reingucken können und sagen können, aha, okay, ja, das ist ja alles okay, ist alles in Ordnung. Was? Ah nee, das hat er gemacht. Ach so, aber er hat das bekannt, er hat das öffentlich gemacht. Es ist nicht verborgen. Es gibt keine Tuscheleien. Ja, der hat das und das gemacht und so weiter. Ne? Sondern es ist alles glasklar im Licht. Das ist das, was Paulus meint, wenn er sagt zu Timotheus, einer, der Älteste werden will, der muss untadelig sein. Das heißt, unangreifbar. Jemand, wo du nichts aus der Schublade ziehen kannst und sagen kannst, hier, im Wahlkampf wird das ja gerne gemacht. Ne? Im Wahlkampf wird gerne Schlammschlacht betrieben. Ne? Irgendwas rausfinden über den Gegner, was irgendwie nicht ganz koscher ist. Na, was weiß ich, Steinbrück, hier seine Gehälter irgendwie, ne, die müssen dann erstmal breit ausgewalzt werden, was er alles so eingenommen hat bei seinem Reden, ne, bei irgendwelchen großen Banken als Sozi, ne, kann auch wohl nicht wahr sein. Und was weiß ich, ne, die eine Seite, die sind alle gleich, ne, die machen das von beiden Seiten. Wenn sie irgendwo was finden, dann wusch, wird draufgehauen. Und deswegen, aber letztendlich gilt das auch für uns. Wir müssen uns klar sein. Die Leute draußen, die hauen auf uns ein. Wenn die irgendwas bei uns finden, dann hauen die auf uns ein. Und die hauen nicht nur auf uns ein, sondern die hauen damit auch auf Christus ein. Wir sind dann die Christen, die ja das sagen, so fromme Sprüche machen, aber in Wirklichkeit leben sie ja total daneben und sind dann wie die Heuchler. Wir sollen nicht wie die Heuchler sein. Gegen die Heuchler hat Jesus am schärfsten geredet. Also, ein gutes Gewissen haben ist ein wichtiges Ziel für uns als Christen. Wirklich in einem guten Gewissen zu leben. zu wissen, ich lebe mit Jesus und ich gehe mit ihm und er liebt mich und ich liebe ihn. Und wir gehen gemeinsam, Tag für Tag, durch Höhen und Tiefen. Und da ist nichts, was ich irgendwie verbergen muss oder was ich verheimlichen muss oder wo ich mich verstecken muss vor Gott, vor mir selbst oder vor irgendwem anders. Ich habe ein reines Gewissen. Das ist natürlich noch nicht eine Rechtfertigung. Paulus sagt das in 1. Korinther 4. Wenn es jetzt darum geht, dass ich in Auseinandersetzungen stehe und ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ja, ich habe in allem gutes Gewissen, ne, und was willst du eigentlich von mir? Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 1, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Das geht hier gegen bestimmte andere Lehrer, die aufgetreten sind gegen Paulus, na, die angetreten sind, in Anführungsstrichen, als Superapostel und versucht haben, ihn auszustechen mit all den Erfahrungen und all den Erkenntnissen, die sie hatten. Was sagt Paulus? Was zeichnet einen Verwalter aus? Nicht seine Erkenntnis, nicht seine Erfahrungen, sondern seine Treue. Das ist das Entscheidende. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Es hört sich sehr hochmäßig an. Also, ihr könnt sonst noch was erzählen, irgendwie über mich. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe ein gutes Gewissen. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Ich kann mich nicht darüber stellen über euch. Aber ich werde mich auch nicht einem falschen Urteil einfach so beugen. Sondern ich überlasse das Gott. Ich sage, Gott muss das Ganze prüfen. Und ich bete mit David, Herr, prüfe du mein Herz und erkenne, wie ich es meine. Und wenn ich auf falschem Wege bin, dann leite mich auf ewigen Wege. Das ist mein Gebet. Ich selber kann mir nichts vorwerfen, das rechtfertigt mich aber noch nicht. Ich muss es vor Gott hinlegen und ihn bitten, dass er es offenbar macht. Ich kann mir da nichts einbilden auf mein gutes Gewissen. Aber es ist wichtig und gut, ein gutes Gewissen zu haben. Okay, weiter geht's. Ich bitte euch aber umso mehr, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergegeben werde. Also, er ist weit entfernt und möchte gerne wieder in die Gemeinde kommen. Möglicherweise wird er verhindert. Man liest später, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist. Vielleicht befindet er sich selber im Gefängnis. Oder aber er wartet eben darauf, dass Timotheus jetzt das Ganze abgeschlossen wird oder noch jemand... Er wartet wahrscheinlich noch auf Timotheus. Also das Gebet soll dazu führen, dass Gemeinschaft wieder entsteht. Jetzt Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So ein ewig langer Bandwurmsatz hier. Der Gott des Friedens. Unser Gott ist der Gott des Friedens. Er schafft Frieden in uns. Nicht wie die Welt gibt. Frieden, meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus. Wenn du Frieden suchst, dann geh zum Gott des Friedens. Wir werden am Sonntag noch im zweiten Teil von Psalm 60 sehen, was das für ein Gott des Friedens ist, der in einem Schlachtlied besungen wird, in einem Kampfeslied. Aber er ist der Frieden schafft, der Friedefürst. Wir können einmal aufschlagen hier in Jesaja. Jesaja 9. Eine wunderbare Prophezeiung über den Messias, den Gott schickt. Es ist wie bei der Schöpfung. Am Anfang wurde das Licht geschaffen. Und auch hier ist das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Er ist das Licht der Welt. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Die Finsternis, in der wir uns gegenseitig auf die Ommel hauen, wo wir voll Angst und Misstrauen leben, plötzlich kommt das Licht hinein und alle Angst wird verscheucht, wie am Morgen, wenn du nach einer Nacht, wo du Albträume hattest, wo du dich verfolgt gefühlt hast, wo du irgendwie gedacht hast, Einbrecher kommen ins Zimmer rein und ständig irgendwie hochgeschreckt bist und das Zimmer durchsucht hast und nicht doch irgendwo einer sitzt. Also ich erzähle aus eigener Erfahrung. Und dann, wenn dann die Sonne kommt, wenn dann das Licht wieder da ist, wenn der Tag anbricht und all diese Nachtgespinste überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Völlig weg. Die Angst ist völlig weg. Nur weil es hell ist. Nur weil Licht da ist. Und das ist auch geistlich, Geschwister. Wir sind getrieben in der Finsternis. Und wenn das Licht kommt, dann entsteht was ganz Neues. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Die Begegnung mit Jesus, da entsteht Freude ohne Ende. Das ist das, was wir erlebt haben. Vielleicht hast du das persönlich so erlebt, als du dich bekehrt hast. Vielleicht hast du das mal mitbekommen bei Geschwistern, die so frisch bekehrt sind. Wie, ich gucke mir das in die an, dann denke ich so, ja, so ist es. Die Freude ist groß. Und die wollen wir auch erleben nächste Woche, ne? Oder? Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, zerbrichst du wie am Tage Midians. Endlich ist der Treiber, ist der Stock des Treibers, ja, der uns getrieben hat, diese Angst, die Schuldgefühle, die Gier, irgendwie was von diesem Leben zu haben, all das, der Satan, der uns schlägt und schlägt und weiter treibt, durch die Finsternis hindurch. Der Stock ist zerbrochen. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstapft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren. Und das ist so wunderbar in Jesaja, hier diese Gegenüberstellung. Mann, hier sind die Schlechter. Ja? Und das wird alles dem Brand, dem Fraß des Feuers übergeben. Die Stiefel, die Mantel im Blut gewälzt. Und dann ist ein Sohn geboren und du nimmst dieses Neugeborene in die Hand. Wie kannst du da zum Schwert greifen? Diesen Unschuldigen, diesen eingeborenen Sohn, der ohne Schuld ist, der geschaffen ist, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat, den Menschen. Mein Sohn schon ein Baby ist ja irgendwie was Fantastisches. Ja? Irgendwie das Baby auf dem Arm zu haben, ganz frisch, ganz neu. Irgendwie 9 Monate drauf gewartet und irgendwie gedacht, na, wie sieht der aus, was weiß ich. Ne? Und dann hast du ihn endlich in der Hand. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich ist zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Darauf warten wir, auf den neuen Himmel und die neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wo der Gott des Friedens den Frieden durchsetzen wird. Okay, Hebräer, wo sind wir denn? Hebräer 13, wieder zurück, der Gott des Friedens, aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat. Der große Hirte. Hier steht das Wort Mega. Der Mega-Hirte. Wir brauchen keine Mega-Churches, wir brauchen den Mega-Hirten. Der große Hirte der Schafe. Da könnt ihr viel drüber nachlesen, wenn ihr Johannes 10 lest. Der Hirte zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Schafe kennt, mit Namen, jedes einzelne. Er kennt dich. Er kennt deinen Namen. Er hat das miterlebt, wie du geboren wurdest. Er hat dich sozusagen rausgezogen aus dem Mutterschaf. Und er hat darauf geachtet, dass du gut sau, dass das alles in Ordnung ist mit dir, dass die Mutter dich gut versorgt. Dann hat er darauf geachtet, dass du aufwächst. Und er hat seine Augen nicht von dir gelassen. Er kennt dich dein ganzes Leben über. Führt und leitet er dich zur grünen Aue. Tränkt dich mit frischem Wasser. Er ist ein guter Hirte. Er führt dich durch das tiefe, dunkle Tal hindurch. Er hat sein Stecken und Stab dabei, um gegen alle Feinde zu kämpfen, die dich reißen wollen. Oder um dich mal so ein bisschen in die Seite zu stechen, wenn du mal irgendwie boxst und irgendwie nicht weitergehst. Er ist der gute Hirte, der die Seinen kennt und die Seinen liebt und der für sein Leben gibt für seine Schafe. Das hat er getan. Er hat sein Blut vergossen und einen ewigen Bund mit dir geschlossen. Dieser ewige Bund ist, ich tue es. Das ist das Zentrum des Hebräerbriefs und daran erinnert er uns jetzt hier am Abschluss nochmal. Der ewige Bund ist eben nicht der Bund zwischen zwei Partnern, wo der eine sagt, okay, wenn du das und das tust, dann tue ich das und das. Sondern ich tue alles. Ich mache alles für dich. Das ist doch cool, oder? Diesen Bund hat Gott mit dir geschlossen am Kreuz von Golgatha. Ich habe es vollbracht. Es ist vollbracht. Ich habe alles getan für dich. Das Blut des ewigen Bundes. Lass uns einfach nochmal schnell zurückspringen. Das ist die Verse, die aus Jeremia 31 er zitiert. Und das war so schön. Sarah und Johannes Koch hatten sich zu ihrer Hochzeit diese Verse ausgesucht als Trauspruch. Völlig untypisch. Hat überhaupt nichts mit Ehe zu tun. Der einzige Link ist sozusagen das Wort Bund. Aber es war sehr sprechend und es war toll, das einfach auszulegen, da auch vor diesen vielen Leuten, auch die nicht gläubig waren. Kapitel 8 von Hebräer wird es zitiert. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Hause Israel errichten werde. Den ich anordnen werde. Es ist nicht ein Bund, den ich sozusagen schließe oder den wir gemeinsam schließen, sondern ich schließe diesen Bund. Ich mache das. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Es ist ein Bund, der auf Vergebung der Sünden aufgebaut ist und der gleichzeitig sagt, das, was ich mir von dir wünsche, ein wohlgefälliges Leben zu leben, entsprechend meines Wesens, in Liebe, in Treue, in Gerechtigkeit, das, was die Gebote beinhalten, das mache ich in dir, das schaffe ich in dir. Da musst du nichts mehr machen, sondern ich mache es in dir. Und das ist das, was er hier am Abschluss auch nochmal sagt. Er sagt, ich bete dafür, dass Gott, der Gott des Friedens, euch vollende in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn du mal wieder an diesem Punkt bist, wo du darüber verzweifelst, dass du denkst, Mann, da sind so viele Dinge in meinem Leben, die irgendwie, die entsprechen nicht dem, was Gott für mich will, was ihm wohlgefällig ist. Ich empfinde mich so, dass ich ihm nicht wohlgefällig bin. Da lest ihr diese Stelle durch und bete einfach dazu, dafür. Bete dafür, dass Gott das in dir schafft, dass Gott seinen Weg in dir hat. Einfach. Du musst nicht beten oder du musst nicht dich noch mehr anstrengen und noch mehr Schweiß vergießen. Das Einzige, was du tun kannst, ist einfach zu bitten. Und ja, es gibt noch zwei andere Dinge, die dazugehören. Und das ist, dann sind wir wieder bei Apostelgeschichte 2,42. Wodurch werden wir das Wort vollenden, bedeutet eigentlich zubereitet sein zu allem Guten. Ich werde bereitet von Gott. Epheser 2, Vers 10 sagt, denn wir sind Gottes Werk geschaffen. Nee, wir sind geschaffen zu guten Werken, damit wir in ihn wandeln sollen. Ja, die Gott vorher bereitet hat, genau, richtig. Also das heißt, Gott bereitet alles, er bereitet mich zu, er rüstet mich aus mit allem, was ich brauche, um das gute Werk zu tun, wofür er mich geschaffen hat. Wodurch bereitet er mich zu? Wie gesagt, ich glaube, dass es eine Sache des Gebetes ist, dass ich dafür bete. Es gibt eben auch noch einen anderen Vers, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei oder vollendet sei oder zubereitet sei, das ist dasselbe griechische Wort hier, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gott hat diese Schrift gegeben. Gott hat sie gegeben. Das ist Gottes Wort. Sie ist nützlich. Das Wort ist nützlich. Es sollte nicht verstauben in deinem Bücherregal, sondern es sollte aufgeschlagen sein und gelesen werden, weil es ist nützlich. Nützlich wozu? Zur Überführung. Dass du überführt wirst. Dass dein gutes Gewissen erschüttert wird. Ich denke, wir sollen ein gutes Gewissen haben. Ja, ein gutes Gewissen. Nicht ein falsches gutes Gewissen. Ein gutes Gewissen, was auf Falschinformationen aufgebaut ist. Es gibt eine Menge Leute, die da draußen rumlaufen mit einem guten Gewissen. Weil sie nicht wissen, was gut und böse ist. Weil sie nicht überführt worden sind vom Heiligen Geist bisher. Also, Überführung ist wichtig, damit ich klar vor Gott lebe und dann umkehren kann. Wenn ich überführt werde vom Wort Gottes, dann ab zum Kreuz. Umkehr. Zur Zurechtweisung, dass ich auf den richtigen Weg gelange. Nicht nur, dass ich erkenne, was falsch ist, sondern auch, was richtig ist. zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Mensch, was ist Gerechtigkeit? Was ist denn eigentlich gerecht? Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Okay, das ist das eine. Und das andere, das sind tolle Verse in Epheser. Da geht es auch schon auch ein Stück weit um das Wort, aber es geht auch noch mehr um die Menschen, mit denen mich Gott zusammengefügt hat. Hier sind auch, helfen mir auch dazu, Gott hat sie mir gegeben, damit ich vollendet werde, damit ich zugerüstet werde. Epheser 4, Vers 11. Und er, Gott, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Also, diese Propheten, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, das ist nicht nur das Wort Gottes, sondern das sind auch die, die dazu in der Gemeinde gegeben sind. Damit du ausgerüstet wirst, damit du zugerüstet, damit du vollendet wirst. Das ist das, was Gott gegeben hat. Gott tut das. Wenn du einfach zur Predigt kommst, wenn du einfach hier reinkommst in die Bibelstunde, sonntags zur Predigt gehst und dir das Wort Gottes anhörst, was wir hier vorne verkünden, dann wirst du ausgerüstet. Du kannst natürlich auch wegbleiben. Dann nimmst du nicht das wahr, was Gott dir eigentlich geschenkt hat. Genauso geht es weiter, wenn wir in Galater gucken. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das Zurechtbringen ist dasselbe Wort wieder, zubereitet zu werden, vollendet zu werden. Es ist das gleiche Wort. Gott gebraucht deinen Bruder dafür, indem er dich zurechtweist, durch den Heiligen Geist natürlich, wir, die Geistlichen, das heißt, im Heiligen Geist weise ich zurecht, nicht aus meinem Fleisch heraus. Wenn der Heilige Geist durch mich spricht, als Bruder, als Schwester, dann werde ich zurechtgebracht, da werde ich zugerüstet, zubereitet, zur Vollendung hin geführt. Deswegen sollten wir, und dabei gib auch auf dich selbst Acht, dass du nicht auch versucht wirst, deswegen sollten wir da dranbleiben, auch wenn es mühsam ist, auch wenn du dich manchmal so fühlst, oh nee, das kann ich nicht machen. Doch, mach es, mach dich unbeliebt. Wenn der Geist Gottes dich dahin führt, in aller Sanftmut, wenn du kein sanftmütiger Mensch bist, solltest du mit dem Zurechtweisen etwas vorsichtiger sein. Aber wenn du ein Mensch bist, der Sanftmut hat, dann solltest du mutig sein, auch Geschwister zurechtzuweisen, denn du tust einen guten Dienst. Wenn du so tolle Geschwister hast, ein Freund, der die Wahrheit sagt, ist besser als jemand, der dir irgendwie Honig ums Maul schmiert. Jetzt frei übersetzt irgendwie aus den Sprüchen, ich weiß nicht wo. aber ihr wisst, was ich meine. Schätzt und achtet doch solche Brüder und Schwestern, die euch die Wahrheit auch sagen. Die euch vielleicht auch unangenehme Dinge weitergeben. Weil sie wirklich ernsthaft um euch besorgt sind, weil sie euch lieben. Weil sie nicht möchten, dass ihr irgendwie in die Irre geht, sondern dass ihr auf einen guten Weg kommt und auf einen guten Weg bleibt. Gemeinschaft der Heiligen fördert das ist das, was Gott gegeben hat, damit wir vollendet werden zu allem Guten. Damit ihr seinen Willen tut und er schafft es in uns durch Jesus Christus. Vers 22, ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung. Genau das sagt er hier. Na? Der Hebräerbrief hat manche echt heftige Herausforderungen. Und da muss man das schon ertragen. Und er sagt auch, ich bitte euch, ertragt es doch auch. Denn ich habe euch ja kurz geschrieben. Das ist zwar einer der längsten Briefe im Neuen Testament, aber vielleicht hätte er sonst noch mehr geschrieben. Wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Und das war ja ein wichtiger Punkt, dass unser Herz gefestigt wird durch Gnade, wie es in Vers 9 steht. Und das, was sein Thema war hier, das Ganze, den ganzen Brief über, uns deutlich zu machen, dass wir in der Gnade stehen, dass wir aus Gnaden gerechtfertigt sind durch das Blut Christi und dass wir diese Gnade nicht gering achten sollen, sondern dass wir sie hoch achten sollten, dass sie uns so wertvoll sein sollten, dass wir darüber in Lob und Dank ausbrechen, jeden Tag neu. Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast als der große Hirte. Danke, dass wir, ja, so blöd es vielleicht für die Welt klingen mag, aber ich bin gern ein blödes Schaf. Jesus, ich bin gerne dein Schaf. Und danke dir dafür, dass du, ja, dass du mir vorangehst, dass du mich begleitest, dass du mich kennst, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass ich ein Leben führen darf in Freiheit, mit einem guten Gewissen. Danke, dass du ja, durch deinen Heiligen Geist in mir Dinge schaffst, die ich nie aus mir selber heraus entwickelt hätte. Jesus, danke, dass du dein Werk in mir angefangen hast und dass du es auch vollenden wirst. Jesus, und so bete ich für all unsere Geschwister hier, für uns alle, dass du uns diese Gewissheit wirklich tiefst ins Herz hineinsenkst, dass du uns hilfst, wirklich auf dich zu schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dass wir nicht müde werden und ermatten in unserem Weg mit dir, dass wir nicht hinschmeißen irgendwann, sondern dass wir mehr und mehr begeistert werden von dir, von deiner Liebe, dass wir mehr und mehr verstehen und begreifen, was du getan hast für uns. Und dass wir durch die Erkenntnis deiner Liebe auch wachsen in der Liebe zueinander, Jesus. Bitte schenk du uns das. Wirke das in uns. Danke, dass du treu bist, Herr. Amen.